Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Diese Woche unser Thema: Jens Spahn macht Maskenskandale. Und das klingt sehr dramatisch. Ist es auch? Wie dramatisch war denn deine Woche?
Die war nicht so dramatisch wie das Titel oder das Titelthema, was wir uns jetzt ausgedacht haben. Und das Witzige ist, oder was heißt, es ist eigentlich gar nicht witzig, als wir uns überlegt hatten, wir wollen was zu Jens Spahn und der Maskenaffäre machen, was ja eigentlich auch aktuell ist, obwohl es schon eine Zeit zurückliegt. Haben wir, glaube ich, beide nicht gewusst, dass was noch Aktuelleres mit Jens Spahn dazukommen wird, nämlich die Wahl zum Bundesverfassungsgericht, was ja gerade sehr, sehr aktuell ist und wo er auch einen großen Anteil daran hat, wie ich finde, wie das gerade läuft. Und da werden wir dann ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Also insofern habe ich nur gedacht, ey, machst du das Thema Spahn und es kommt irgendwas Aktuelles. Also er liefert. Das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Ansonsten war ich in Berlin, weil da war Realo-Klausur von den Grünen. Also es gibt ja die zwei Flügel, einmal die Linken, einmal die Realos. Und die treffen sich dann immer mal zu regelmäßigen Abständen und justieren ihren Kompass neu, um das mal so zu sagen. Mehr kann ich ja dazu jetzt auch nicht sagen. Das ist ja immer sehr intern gehalten. Also da werden auch keine Fotos gemacht, da wird auch kein Social Media gemacht. Also das ist, da ist man so für sich. Und spricht mal untereinander.
Das ist, top Secret also.
Ja, so Top Secret weiß ich gar nicht. Ein bisschen was kommt ja, glaube ich, doch immer mal raus. Aber es ist auf jeden Fall nichts, wo man immer zusammensteht und hier ein Selfie und da noch eins, sondern wo es einfach um den Austausch geht, ums Netzwerken geht. Und auch so ein bisschen um Strategie, um ne, wie geht's halt weiter. Und die Grünen haben jetzt ja auch nicht so den Höhenflug gerade. Da muss man natürlich mal gucken, was macht man da.
So Flügelmentalität, also wird das in allen Flügeln aller Parteien so gehandhabt oder ist es jetzt den Realos vorbehalten, dass die sagen, Kameras bitte draußen bleiben oder ist das einfach eine Sache, die man innerhalb der Flügel so handhabt?
Nee, das ist schon eher was Internes. Also wenn ich das auch so mitbekomme, bei der SPD gibt es ja zum Beispiel diesen Seeheimer Kreis, die machen einmal im Jahr ihre Spargelfahrt auf der Spree, wenn ich das richtig weiß, in Berlin. Und da ist es auch so, dass man das zwar weiß und auch hört, dass sie das gemacht haben, aber du hörst ansonsten nichts, was da passiert ist. Das ist so ein bisschen so, was da passiert und was da gesprochen wird, das bleibt dann auch da. Und so ist es dann auch bei der Realo-Klausur. Und deshalb werde ich da jetzt auch nicht drüber sprechen, auch wenn es natürlich spannend ist, wenn jemand was wissen möchte, dann kann er oder sie mich ja sonst direkt antickern. Aber ich habe was ganz Spannendes dabei erlebt, weil ne, bei uns gibt's ja nur spannende Dinge. Und zwar habe ich durch Zufall in Berlin, wenn man da ist, wen trifft man da vielleicht, wenn man da einfach mal so rumläuft, ich hätte es auch nicht gedacht, aber einen Hauptstadtjournalisten, nämlich Robin Alexander. Und der hat ja gerade ein Buch geschrieben, das heißt Letzte Chance. Und der ist ja auch Podcast-Host, nämlich von dem Podcast Machtwechsel mit Dagmar Rosenfels. Übrigens, Ein wirklich toller Podcast und hier auch eine Hörempfehlung. Und dann habe ich den einfach angequatscht, weil ich sein Buch nämlich gerade mit hatte, habe ich in der Bahn schon angefangen zu lesen, habe dann gesagt so, hey, könnte ich ein Autogramm haben? So ganz groupie-like, war total witzig. Und dann hat er gesagt, ja klar, und dann hat er meinen Namen da reingeschrieben und dann hatte ich noch kurz erzählt, dass wir auch einen Podcast haben, Politik aufs Ohr. Und dann hat er reingeschrieben, von Podcast zu Podcast, Robin Alexander, fand ich total cool.
Hast du ihm eine Visitenkarte von uns mitgegeben?
Die hatte ich so schnell natürlich nicht zur Hand. Aber wir können ihn jetzt ja vielleicht verlinken. Vielleicht hört er uns ja auch. Vielleicht podcasten wir mal zu viert. Das wäre bestimmt auch richtig spannend. Auch mit seiner Kollegin Dagmar Rosenfeld. Das wird bestimmt richtig klasse. Mal schauen, wo die Reise bei uns noch so hingeht, oder?
Ja, er ist nicht immer so mein Fall, gerade jetzt bei Lanz mit Britta Hasselmann, die aktuelle Folge, aber der Podcast ist auf jeden Fall so, wie er aufbereitet ist, sehr, sehr unterhaltsam und also wirklich kurzweilig.
Warum, was hat er denn gemacht mit Britta Hasselmann? Ich habe die Folge zufällig auch gesehen, deshalb bin ich jetzt mal gespannt.
Also mit ihr hat er nichts gemacht, aber ich fand es schon sehr, und da sind wir schon fast im Thema, ich finde das, was die CDU sagt, dass die jetzt sehr auf die Würde des Menschen fixiert ist, was ich ja grundsätzlich toll finde, öfter mal was Neues, aber wie er sich das da zurechtgedreht hat und konstruiert hat, da merkt man, dass er wirklich ein Medienprofi ist und dass er das schon sehr, sehr lange macht, aber da habe ich schon an der einen oder anderen Stelle die Augen verdreht. Weil es war halt so, er hat halt Sachen in seine Konstruktion mit reingenommen, die erst deutlich nach der Wahl, oder die Wahl hat ja nicht stattgefunden, passiert sind. Und da wurde tatsächlich auch das ein oder andere Mal mit den Augen gedreht, also nicht nur von mir, sondern auch von den Gästen da vor Ort. Und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich.
Aber hast du für mich ein Beispiel? Also, weil ich habe das ja auch gesehen und natürlich kann man sich jetzt über die CDU aufregen und ich sage ja auch immer, wenn es gerade passt, dann holen sie ihre christlichen Werte raus. Also da halte ich ja auch nicht hinterm Berg. Aber ich fand das eigentlich alles sehr analytisch. Also er hat versucht, sich in die CDU reinzuversetzen. Das heißt ja nicht, dass er die Position gut findet, sondern er hat versucht darzulegen, warum die CDU jetzt bezüglich der Richterwahlen und der Kandidatin Brosius Gersdorf Probleme hat. Und also da weiß ich jetzt gar nicht, wo dein Kritikpunkt ist. Den würde ich gerne, also vielleicht habe ich einfach durch die Brille geguckt, weil ich noch sein Autogramm vor Augen hatte.
So geht das also.
Ja, und deshalb würde mich das jetzt mal interessieren.
Also er hat halt immer, also es geht halt ja im Kern um diese Abtreibungsgeschichte. Und er hat immer damit argumentiert, dass das halt der zentrale Punkt ist, warum die CDU gesagt hat, mit uns geht's nicht. So, das ist ja, das mag ja letztendlich stimmen, dass es so ist. Aber das Spannende an der Sache ist ja, dass die Richter und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung ja gar nicht treffen. Also die kriegen halt Gesetze und prüfen, ob sie verfassungskonform sind. Und das ist der Punkt. Sie bewerten es aber nicht. Und die machen halt auch keine Gesetze. Und ich finde, dass er dieses...
Das ist ja auch gut, wenn Richterinnen und Richter keine Gesetze machen und wir Gewaltenteilung haben.
Aber in seiner Argumentation hat er genau diesen wichtigen Punkt ausgespart. Und so geht es mir bei der gesamten CDU und bei dieser gesamten Kampagne gegen diese Frau, dass halt immer davon gesprochen wird, dass sie diese Meinung hat, die man gut oder schlecht finden kann, darum geht es in dem Fall gar nicht. Aber das steht halt eigentlich gar nicht zur Debatte, weil sie diese Entscheidung im Zweifelsfall gar nicht trifft. Und das ist das, was mir da nicht gefallen hat. Ich habe da, also ich weiß nicht, welcher Partei er nahe ist. Nach dieser Sendung würde ich sagen, der CDU auf jeden Fall deutlich näher als der SPD und den Grünen.
Naja, Robin Alexander schreibt für die Welt. Ich meine, da ist ja schon mal klar, das ist eher konservativ, eher bürgerlich. Ne? Also, dass er jetzt keine linke Socke ist, das ist klar. Aber ich denke, was das Zentrale ist, ist doch die Sichtweise, dass wenn man meint, Frau Brosius Gersdorf als Richterin ist zu... ist zu liberal. Ihr wird ja vorgeworfen, sie wäre zu links bezüglich dieser Abtreibungsdiskussion, dass man davon ausgeht, dass wenn sie in diesem Fall so unterwegs ist gedanklich, dann würde sich das auf ihre Arbeit als Bundesverfassungsrichterin niederspiegeln. Das ist das, worum es ja eigentlich geht.
Ja.
Was totaler Unsinn ist, weil ich finde, also sie war ja auch selber einen Tag vorher bei Lanz, Frau Brosius Gersdorf, und hat da, wie ich finde, ein ganz tolles Interview mit ihm gemacht. Also sehr, sehr klar, sehr aufgeräumt, sehr strukturiert. Ich habe eine Frau erlebt, die brennt für ihren Job. Und ich habe jemanden erlebt, die sagt, wir haben eine Rechtsprechung und die nehme ich mir vor und versuche wissenschaftlich zu bewerten, wie kann ich mit dieser Rechtsprechung dann mit Fall X, Y und Z umgehen. Also die ist da voll drin, die brennt da richtig und die hat gar keine politische Agenda. Das hat man in dieser Folge bei Lanz hat man das ganz genau gemerkt. Die hat keine politische Agenda.
Ja.
Sie will nur gucken, wie kann ich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ich gerade habe, die mir gerade zur Verfügung stehen, wie kann ich dann die Fälle bewerten? Und du weißt selber, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie mit Rechtsanwälten, mit dem Gericht irgendwie zu tun hattest. Ich hatte das in meiner Berufslaufbahn.
Ja.
Du weißt, dass man Dinge immer so und so auslegen kann.
Ja.
Und genauso ist das bei ihr ja auch in ihrem Job als Richterin. Aber sie ist ja eben auch Wissenschaftlerin, sie ist Professorin, sie hat einen Lehrstuhl inne. Also es ist ja nicht einfach irgendeine Person, sondern die ist ja wirklich eine sehr angesehene Fachfrau. Und was da gerade alles passiert, das ist wirklich ein Drama. Und dann sind wir eigentlich schon gleich bei Spahn, oder?
Da sind wir schon bei Spahn, genau. Und das ist der Punkt, den ich da Robin Alexander ankreide, dass er es ganz genau weiß und dass er dieses kleine Detail da ausgespart hat. Ja, Überleitung ausgespart, Spahn nicht so gut, bringe ich trotzdem mal. Wir haben damals über, das zweite Mal, dass wir explizit über eine Person sprechen. Damals war es Robert Habeck und wir saßen zwar nicht in Robert Habeck-Schals hier vor dem Mikrofon, aber ich glaube, jede und jeder weiß, dass wir große Robert Habeck-Fans sind. Und ich finde es immer wichtig, wenn Menschen andere Menschen einordnen, vorab mal zu fragen oder herauszufinden, wie stehen die Personen, die über eine Person sprechen, zu dieser Person. Und deswegen mal meine Frage an dich, wie war deine Haltung bisher zu Jens Spahn? Also vor dieser Abstimmungsgeschichte jetzt und bevor der Suthoff-Bericht rauskam.
Ich kann dir mal was sagen. Mhm. Der hat sich von da zu jetzt nicht geändert. Das wird dich überraschen, weil du so explizit gefragt hast, so vorher und danach. Ehrlicherweise ist er ein Mensch, der sehr polarisiert und ich glaube, der geht ziemlich vielen Leuten richtig auf den Wecker und auf den Zeiger.
Mhm.
Aber erstmal ist er für mich ein Mensch, der Politiker ist. Er ist Politiker in der CDU. Das ist an sich für mich total okay. Und er versucht, Karriere zu machen und ich weiß nicht, wie viel mehr oder weniger, nennen wir es schlitzohrig, er ist als andere in Berlin.
Mhm.
Insofern wirst du von mir jetzt keine krachende Kritik hören, die du vielleicht erwartet hast, sondern er ist erstmal ein Mensch, der in Berlin versucht zu bestehen. Und wir haben uns jetzt ja gleich mal zwei Themen rausgesucht, die mit ihm ganz klar in Berührung sind, ne, oder stehen. Das eine ist halt jetzt diese Wahl für die Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht. Das andere sind ja die Maskendeals.
Mhm.
Das werden wir gleich noch ein bisschen aufarbeiten. Aber insofern habe ich da jetzt erstmal nichts, wo ich auf die Kacke haue und sage, was für ein Idiot und dieses und jenes. Da bin ich heute vielleicht auch einfach nicht in Stimmung zu. Aber vielleicht bist du das ja.
Ja, also ich man hat ja manchmal Menschen, mit denen hat man noch nie gesprochen, die kann man einfach nicht stehen sehen. Aber ich versuche das trotzdem recht objektiv zu bewerten, weil ich gleich ja, also es gibt, glaube ich, für mich ist er die personifizierte Politiker, der dafür steht, warum das Vertrauen in die Politik so ist, wie es ist. Ich habe was ganz Interessantes gelesen und zwar, ich weiß gar nicht, wo das war, da hat jemand geschrieben, seine Kritiker nennen ihn machtbesessen, seine Fans strategisch klug. Wer ist Jens Spahn wirklich? Und wenn ich mich mit Lanz angucke, und der ist ja wirklich überall, ich glaube, der war schon öfter bei Lanz als Lanz selbst tatsächlich.
Naja. Wohl eher nicht.
Er kriegt es halt hin.
Karl Lauterbach war auch schon oft da.
Echt? Den habe ich da nicht so oft wahrgenommen. Aber der ist halt rhetorisch so fit in seiner Art, dass er sich entschuldigen kann, ohne sich zu entschuldigen. Dass er antwortet, ohne zu antworten. Und
das können doch fast alle in Berlin. Entschuldigung.
Ja, aber wenn man regelmäßig Lanz guckt, dann können das einige besser und einige schlechter. Und man sieht halt auch, wann Schweißperlen da auf der Stirn landen und wann nicht. Und wenn Jens Spahn da sitzt, der macht das mit einer Ruhe. Das sehe ich so tatsächlich selten. Und ich finde, der legt eine Unverfrorenheit an den Tag, was man so wirklich nicht, also man muss halt erstmal darauf kommen, so etwas zu machen und da in der Corona-Pandemie da so zu arbeiten, was nicht alles schlecht war. Und er weiß ja, was er gemacht hat und ich glaube, er weiß auch, dass er die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen hat. Aber dann auch noch ein Buch zu schreiben mit dem Titel Wir werden einander verzeihen müssen, also das lässt mich einfach nur staunend zurück. Da kann ich einfach nichts zu sagen. Und mit dem Background-Wissen, was er für Kohle in den Sand gesetzt hat, dann auch wirklich in den letzten 3,5 Jahren in jeder Talkshow sich hinzusetzen und zu sagen, wie schlecht die Ampel ist, was für einen schlechten Wirtschaftsminister wir haben, was das alles Geld kostet, das ist einfach etwas, das lässt mich einfach fassungslos zurück.
Aber was hat er denn in den Sand gesetzt? Also vielleicht war das doch einfach nur Handeln in der Not während einer Corona-Pandemie, die wir so noch nie hatten.
Das kann sein. Also wir haben ja, es ist ja nun mal so, wir sind, glaube ich, wir möchten Politiker und Politikerinnen, die proaktiv sind, die handeln. Das kreide
ich auch gar
nicht
an. Das hat er ja wohl nun gemacht, ja?
Das hat er gemacht. Und das finde ich tatsächlich auch gar nicht schlecht. Am Ende, rückwirkend, ist man immer schlauer. Ich finde die Art und Weise, wie er mit Dingen umgeht, also insgesamt, sowohl positive Sachen als auch negative Sachen und wie er das rückwirkend letztendlich darstellt. Das ist das, was mich
ärgert. Ich glaube, da bist du vielleicht ein wenig zu sensibel. Also wenn ich jetzt einfach mal bei den Grünen stochern darf, dann guck dir das an. Während der Regierung Merkel gab es sogenannte, also ganz anderes Thema, aber nur mal als Vergleich, gab es beim Klima sogenannte Sektorziele. Die hat Angela Merkel auf Druck von Fridays for Future zusammen mit der SPD umgesetzt. Da hieß es ja, dass der Bereich Landwirtschaft, Wirtschaft, Verkehr und so weiter, die haben alle eigene Klimaziele bekommen, die sie schaffen sollten. Und wenn sie sie nicht schaffen, dann müssen sie innerhalb von 3 Monaten vorlegen, wie sie sie denn dann jetzt aber auch wirklich erreichen. Und dann gibt es auch irgendwelche Strafen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, welche Strafen. Wahrscheinlich hätte es keine gegeben, egal. Es wurde auf jeden Fall suggeriert, hier wird jetzt Druck gemacht. Dann kam die Ampelregierung. Man hat festgestellt, das funktioniert alles so nicht. Man hat festgestellt, oh, wir haben Krieg, wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Und was wurde gemacht? Während wir Grünen an der Regierung waren und noch gesagt haben, wir machen jetzt mehr Klima, haben wir weniger Klima gemacht. Wir haben das zurückgenommen. Und auch ohne mit der Wimper zu zucken und auch einfach, obwohl wir vorher was anderes versprochen haben. Also ich finde, man kann jetzt, wenn man auf der CDU oder auf Jens Spahn rumhackt, dann kann man das sicherlich bei uns genauso machen. Wenn eine Annalena Baerbock sagt, oh, ich mache jetzt aber nur noch Zugreisen und wenn ich fliege, dann fliege ich ganz normal mit Linienflugzeugen. Wir wissen alle, dass das nicht gestimmt hat und dass ihr das auch während der Zeit immer wieder vorgerechnet worden ist. Und Entschuldigung, das ist doch genauso wenig glaubwürdig. Nur weil sie vielleicht gut geschminkt ist und da nett ausgesehen hat, ist das dann auf einmal nicht so schlimm. Also ich finde, da müssen wir irgendwie dann auch schon mit dem gleichen Maß messen.
Fall. Und wir könnten einen Podcast wahrscheinlich über jede politische Figur in Berlin machen.
So,
oder
darauf
über,
wollte
über
ich
fast
hinaus.
Jede.
Ja, genau. Und deshalb finde ich, glaube ich, dürfen wir da gar nicht so sensibel mit umgehen, sondern da geht es halt ein bisschen härter zu in Berlin.
Also, ich finde das interessant. Also findest du tatsächlich, dass die Art und Weise, wie er damit umgeht, und ich habe ja gerade gesagt, er entschuldigt sich, ohne sich zu entschuldigen und räumt Dinge ein, ohne sie einzuräumen. Würdest du sagen, das ist tatsächlich so ein Best Practice? Also er hat halt gehandelt, er hat auch Leute angerufen, die er kennt, was ich tatsächlich auch nicht verurteile, wenn das dazu führt, dass da sich schnell ein Ergebnis einspielt. Und er hat sich, und jetzt geht es ja so ein bisschen ans Eingemachte, er hat sich über Leute hinweggesetzt, die es eigentlich besser wissen und hat da sein Ego-Film gefahren, sage ich jetzt einfach mal recht vereinfacht, was ja auch aus dem Bericht hervorgeht. Ist das alles etwas, wo du sagst, okay, hätte jeder andere auch so gemacht?
Ich glaube tatsächlich ja. Das macht es jetzt nicht besser und das macht jetzt, also ich will gar nicht Jens Spahn hier irgendwie verteidigen. Das ist gar nicht meine Position. Ich möchte einfach nur aufhören, mit diesem Gedanken, okay, wir müssen dem jetzt einen unterpolen und alle anderen sind hier irgendwie moralisch auf einer höheren Position. Das machen vor allen Dingen Grüne ja immer sehr gerne. Mhm. Und da würde ich sagen, gerne mal vor der eigenen Haustür kehren. Mhm. Das ist irgendwie auch immer angebracht. Aber bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer im Nebulösen lassen, würde ich ganz gerne mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten in diese Diskussion kurz mit reinschmeißen. Mhm. Also es geht ja um Anfang 2020. Die Pandemie tobte, wir wussten alle nicht, was ist. Wir haben furchtbare Bilder aus Italien gesehen, als Bundeswehrlaster in Bergamo die Toten aus den Krankenhäusern zu den Krematorien gefahren haben, weil die nicht mehr wussten, was sie machen sollen.
Ja.
Und in dieser Phase haben wir festgestellt, wir brauchen Masken, weil Masken können schützen. So.
Genau.
Spahn war zu dem Zeitpunkt Gesundheitsminister und hat dann gedacht, wie kann ich das alles organisieren? Die Masken, die waren vorher noch Cent-Artikel. Da kosteten sie dann 3 Euro, irgendwann 5, irgendwann 10 Euro. Das war Wahnsinn pro Maske, aber es war halt ein knappes Gut. Und er hat 5,7 Milliarden Masken für 5,9 Milliarden Euro gekauft. So, das ist jetzt erstmal der Punkt. Das ist jetzt erstmal noch nichts Dramatisches, außer dass es richtig teuer war. Aber wir brauchten ja was, um uns zu schützen. Und Spahn hat, und das ist dann vielleicht das Besondere, hat in dieser Ausnahmesituation ein Verfahren eingerichtet, das nennt sich das Open-House-Verfahren. Das heißt also, er hat einen Festpreis von 4,50 € pro Stück ausgehandelt und eine Abnahmegarantie und das Ganze ohne Ausschreibung. Und normalerweise ist das ja so, das ist auch, wenn du Kommunalpolitikerin und Politiker bist und du schreibst irgendwie eine Brückensanierung in deiner Stadt aus, dann also musst du eine Ausschreibung machen, weil du kannst nicht einfach sagen, hier ist irgendwie Bauunternehmer vor Ort und der macht das mal eben. Das geht mit dem Vergaberecht nicht. Und so geht das eben auch auf Bundesebene nicht. Aber er hat gesagt, ist eine Ausnahmesituation, wir müssen hier schnell handeln. Und was dann vielleicht das Brisante ist, die Logistikfirma Fiege aus seiner Heimatregion, die hat dann den Auftrag bekommen und hat dann ja seine Umsätze verdoppelt, also das Unternehmen, ne, und die Gewinne verzehnfacht in dem Jahr. Und da könnte man dann jetzt auf die Idee kommen, dass das vielleicht ein Geschmäckler hat. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, ne, worüber sich dann halt viele aufregen. Und das Problem ist ja, dass nachträglich fast 100 Firmen Deutschland verklagt haben auf Schadensersatz, weil sie ja nicht in dieses Auswahlverfahren reinkamen zur Ausschreibung, weil Jens Spahn ja sein Open-House-Verfahren angewendet hat. Das heißt also, da kommt eventuell sogar noch was auf uns zu, also Schadensersatz, dann noch Zinsen, Prozesskosten und so weiter. Das könnten nochmal über 3 Milliarden € werden, die wir da löhnen müssen. Das ist natürlich alles ziemlich heftig.
Oh, und das Geschmäckle, also kommt ja deshalb zustande, weil zum einen der Preis mit 4,50 € deutlich höher war als der Preis, den man forciert hat, also deutlich höher. Er hat, ich glaube auch bei Lanz war es gesagt, okay, er wollte halt möglichst hoch bieten, letztendlich, um wirklich, also halt einen Anreiz zu schaffen, dass die Masken auch wirklich bei uns landen. Finde ich, bevor jemand stirbt und bevor es woanders hingeht, finde ich, absolut unkritisch tatsächlich. Dann wurde ihm nahegelegt, dass es andere Logistikunternehmen gibt, die das viel, viel besser abwickeln könnten. Da hat er sich auch drüber hinweggesetzt letztendlich und hat da letztendlich einen Alleingang gemacht und den auch nicht dokumentiert oder begründet. Und da fängt es halt an, komisch zu werden. Und da ist es halt auch, dass er bis heute diesen Punkt immer ausspart. Also wenn er darüber spricht, verargumentierte das immer so, wie ich es gerade gemacht habe. Also es musste halt gehandelt werden. 4,50 € war einfach ein Preis, weil er davon ausgegangen ist, dass da die Masken ihm so zufliegen, was ja auch funktioniert hat. Und er war halt der festen Überzeugung, dass dieses Logistikunternehmen schnell und gut handeln kann, weil das ist ja keine Klitsche. Das wird halt in den Medien oder wenn man darüber spricht, öfter mal dargestellt, dass es irgendwie so ein 1000 Quadratmeter Lager ist mit 2-3 Gabelstaplern, die können das schon.
Nee.
Auch, die wissen auch, wie es geht mit Medizinprodukten. Also das ist halt auch niemand, der vorher irgendwie gar einen Artikel vertrieben hat. Das
nein,
muss
nein,
man
Fiege
halt fairerweise
ist ein sehr großer
aussagen.
Konzern, Logistikkonzern, die wissen, was sie da tun.
Genau, aber er hat halt nicht eine Sache gemacht, wo er sagt, okay, da weicht man ein bisschen ab, weil letztendlich ist das ja, muss er entscheiden, dafür wurde er gewählt oder berufen. Er hat halt viele Dinge gemacht und diese Dinge summieren sich und diese Dinge hat er bis heute meiner Meinung nach nicht zufriedenstellend erläutert.
Na, er sagt sogar, er hat ein reines Gewissen.
Sagt.
Das ist ja auch immer schon mal gut, ne? Wenn man wenn man das für sich sagen kann. Und er sagt weiter, dass das halt eine Pandemiesituation war, ein gesundheitlicher Kriegsfall, hat er gesagt. Da zitiere ich ihn jetzt mal. Und
okay.
Er musste halt unter Druck handeln und auch die Corona-Politik von seiner Kanzlerin Angela Merkel war ja koste es, was es wolle. Also die war da ja wirklich ganz streng und rigide. Ich erinnere mich an die Osterruhe, an die Lockdowns, die sie machen wollte, wo die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen dann auch immer mal gesagt haben, das können wir so alles nicht umsetzen. Also Angela Merkel war da ja wirklich sehr, sehr rigide. Und Jens Spahn stand da aber voll hinter. Also der hat das quasi mitgemacht. Der hat diesen, nennen wir es einfach mal, diesen Geist eben auch mitgeatmet. Und dann war die Zeit nach Corona, dann war die Ampelregierung, dann kam Karl Lauterbach als Gesundheitsminister. Und der hat dann ja diesen Sutthoff-Bericht, so heißt er ja so schön, in Auftrag gegeben, nämlich, dass das aufklären sollte, was ist da eigentlich mit diesen Maskendeals gelaufen.
Ja.
Und Margareta Sutthoff, das ist die Sonderermittlerin, die da beauftragt worden ist und die hat dann einen Bericht angefertigt, knappe 170 Seiten. Und als Grüne und Linke jetzt kürzlich, also ist jetzt schon ein paar Wochen her, die Veröffentlichung forderten, da wurde das dann auch veröffentlicht, aber mehr oder weniger nur mit schwarzen Seiten. Ne? Also große Teile sind ja wirklich geheim gehalten worden. Es gab nur geschwärzte Akten. Also das war ja wirklich Wahnsinn, wo sie gesagt haben, das geht nicht. Also so können wir das nicht machen. Und das Ende vom Lied ist, dass Grüne und auch Linke sagen, wir brauchen hier einen Untersuchungsausschuss. Wir müssen das aufklären. Und jetzt haben wir ja eine neue Regierung, nämlich die Union mit der SPD. Und man hat jetzt nicht so, also weil es ja Spahn betrifft, jetzt ja auch CDU, mittlerweile ist er Fraktionsvorsitzender. Und wenn man das jetzt nochmal in einem Untersuchungsausschuss aufrollt, dann wäre das vielleicht nicht so gut für Spahn. Man weiß es nicht, was sonst noch so alles rauskommt, weil war ja viel geschwärzt. Irgendwann kam er dann ja auch nicht geschwärzt raus und war für ein paar zugänglich. Aber das ist ja das, was jetzt gerade im Raum steht, ne? Also
das ist das Spannende, ne? Also dass sich die, ich habe die Berichte hier vorliegen zum Teil, wenn man sich anguckt, was geschwärzt wurde und wenn man dann die nicht geschwärzten Dinge sieht, dann sieht man halt schon, es wurde nicht aus Datenschutzgründen geschwärzt, sondern einfach nur, um Jens Spahn möglichst wenig zu belasten. Und wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt, dass wir jetzt eine CDU-Bundesministerin für Gesundheit haben, die Nina Waken, die darüber entscheidet oder entschieden hat, dass dieser Bericht geschwärzt rauskommt und dass er glücklicherweise richtig rausgekommen ist und dass dann auch eine Bundesregierung mit der CDU entscheidet, was für eine Art von Kommission da gebildet wird. Mindestens schwierig, würde ich sagen. Oder?
Ich würde sagen, dass sowohl CDU als auch CSU und SPD gerade kein großes Interesse an so einem Untersuchungsausschuss haben.
Ja.
Wir sind mal gespannt, wie das weiter verläuft. Aber das ist ja, glaube ich, der Grund, um jetzt auf das andere überzuswitchen, warum Jens Spahn vielleicht gerade ein bisschen abgelenkt ist. Weil er so viel mit diesen Maskendeals zu tun hat und vielleicht ist da doch nicht alles so dolle, wie er sich das jetzt gerade so hinbastelt und vielleicht ist das Gewissen doch nicht ganz so rein, vielleicht nicht ganz weiß, sondern gibt ja auch Schattierungen davon. Auf jeden Fall hatte er vermutlich gerade irgendwelche anderen Dinge im Kopf und jetzt stand was an, was in den anderen Regierungen normalerweise ja, um das mal sozusagen unter ferner Liefen läuft. Also wir als Bürgerinnen und Bürger haben diesen Prozess eigentlich noch nie bewusst mitbekommen. Nämlich, dass Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vom Bundestag gewählt werden. Also da gibt es ja einen Beschluss zu. Und in Karlsruhe sitzen dann 8 von diesen Richterinnen und Richter. Und normalerweise kriegen wir die nur mit, wenn wir die Tagesschau gucken und es gab vielleicht irgendein Grundsatzurteil, wo das Bundesverfassungsgericht mal was zugesagt hat.
Ja.
Dann kriegen wir das mit. Dann kriegen wir mit, dass da 8 Menschen stehen in roten Roben und das sind die, die unsere Verfassung ja irgendwie auch schützen. Und wenn du als Bürgerin und Bürger denkst, ich bin in meinen persönlichen Rechten beschränkt oder beschnitten, dann kannst du ja bis zum Bundesverfassungsgericht gehen. Dafür ist das ja da.
Ja.
Ne? Und nur dann bekommen wir die mit. Und jetzt bekommen wir die mit aus einem ganz anderen Grund, nämlich es müssen 3 Richterinnen und Richter nachbesetzt werden, weil das passiert halt. Und die Parteien machen Vorschläge dafür. Welche Richterinnen und Richter könnte man denn da hinschicken? Also es ist nicht so, weil das ja auch hin und wieder mal rumgeistert, dass die sich selber bewerben als Richterinnen und Richter beim Bundesverfassungsgericht. Nein, man muss vorgeschlagen werden.
Genau, und das ist das Spannende. Und sie hat ja, ich will das gar nicht alles wiederholen, was auf Social Media über sie gesagt wurde, aber ein zentraler Vorwurf ist tatsächlich, dass sie das Amt möchte, um halt linke Politik mehr zu etablieren.
Du meinst die Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf?
Genau, genau, ja. Und das ist halt, das ist halt der erste Formfehler tatsächlich. Und das ist jetzt wieder ein Bogen zu Robin Alexander. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, das neben den anderen, die es gemacht haben, auch nochmal klarzustellen, dass sie das gar nicht kann. Selbst wenn sie es wollen würde, weil da sitzen ja auch noch ein paar andere Menschen. Und das sind schon immer Menschen gewesen, die also die Richter und Richterinnen, die ein bestimmtes Profil haben. Also in dem Alter hast du einfach eine Meinung. Du musst nicht in einer Partei sein, um dich einer Partei zugehörig zu fühlen oder mit den Werten konform zu gehen. Und alle haben sich auch schon mal öffentlich geäußert, weil das einfach Professoren und Professorinnen sind, die vorher auch schon gehört wurden. Also die haben alle schon eine Historie letztendlich. Deswegen ist das absolut nichts Ungewöhnliches, dass sie mal in Ausschüssen war, dass sie sich schon geäußert hat oder dass sie auch schon in den Medien unterwegs war.
Ja, aber es wird ja jetzt zur Folge haben, so für die Zukunft, dass du als Richterin, als Richter vielleicht irgendwie versuchst, unterm Radar zu bleiben, damit, wenn du dann mal so eine Einladung kriegst, so nach dem Motto, können Sie sich vorstellen, ans Bundesverfassungsgericht zu gehen, damit dann nichts in deiner Vergangenheit ist. Das Witzige ist aber, Parteien können diese Richterinnen und Richter ja nur dann vorschlagen, wenn du auch eine Idee hast, dass du da eine charakterstarke Person hast.
Ja.
Und weil die CDU sich jetzt ja an dieser Personalie Brosius Gersdorf so sehr stößt, mal so ein kleiner Funfact dazu. Ein Bundesverfassungsrichter, der gerade in Karlsruhe ist, ist von der CDU und der war auch mal Abgeordneter. Das ist ja ganz witzig, dass man dann nicht auf die Idee kommt, okay, der war mal CDU-Abgeordneter und hatte da eine Rolle, eine Position, so wie ich ja zum Beispiel im Übrigen im Landtag ja auch eine Rolle und eine Position habe. Ja. Und wenn ich dann einen anderen Job habe, nämlich in dem Fall Richter am Bundesverfassungsgericht, dann habe ich natürlich auch eine andere Rolle. Ich verstehe gar nicht, wie wir auf die Idee kommen, dass Menschen das nicht voneinander trennen können. Mhm. Aber genau das ist ja der Punkt, den die CDU der Frauke Brosius-Gersdorf vorwirft.
Ja.
Genau das. Und ja. Sie werfen ihr vor, dass sie links wäre, dass sie Ideologien hat, die sie verfolgen möchte, was, ich habe es eingangs ja schon gesagt, was eigentlich völliger Quatsch ist, wenn man sich wirklich mal, kann man ja sonst auch in der Mediathek sich anschauen, dieses Interview von Lanz, wenn man dann einfach mal sieht, was sie sagt, wie sehr sie für ihren Job brennt, nämlich das Recht, das Gesetz anzuwenden. Weil
ja.
Sie macht ja keine Gesetze. Die Gesetze werden im Bundestag gemacht.
Ja.
Na, die Gesetze werden vom Justizministerium teilweise eben auch gemacht, auferlegt. Der Bundestag muss darüber beschließen. Und das ist auch gut und richtig so, dass wir so eine Gewaltenteilung haben. Aber ihr vorzuwerfen, dass sie da irgendeine politische Agenda hat, das ist einfach nur Unsinn. Und das Problem, was sich jetzt auftut, weil wir ja über Jens Spahn reden eigentlich heute, ist ja, dass er so abgelenkt war, vermute ich, wegen seiner ganzen Maskenaffären-Geschichten, die er wahrscheinlich gerade parallel irgendwie zu bearbeiten hat, dass er als Fraktionsvorsitzender eigentlich gerade den Job hat und auch die Rolle, ne, da sind wir wieder beim Thema, Mehrheiten zu organisieren. Mehrheiten bedeutet, ich habe die CDU-Fraktion, ich habe die CSU-Fraktion und ich habe die SPD-Fraktion. Die stellen gerade zusammen die Regierung. Und wenn ich einen Beschluss durchbringen möchte, dann organisiere ich die Mehrheiten. Das heißt, ich frage mal so in die Fraktion rein, Leute, wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Kommen wir da auf unsere Mehrheiten, so dass wir das durchkriegen? Und Jens Spahn hat offensichtlich nicht mitbekommen, dass es in seiner Fraktion anfängliche Vorbehalte gegen diese Person gab und dann immer mehr, sodass am Ende ihm nur noch der Weg blieb. Das war Freitag, der 11.7., wo dieser Beschluss fallen sollte im Bundestag. Und kurz davor musste Spahn dann darum bitten, dass das verschoben wird, weil die CDU nämlich nicht für die Kandidatin Brosius Gersdorf gestimmt hätte. Also sie hätte abgelehnt. Und er hat jetzt richtig viel zu klären über die Sommerpause. Und das ist halt ein Problem, wenn man nämlich vorher im Prozess von der CDU schon mal gesagt hätte, wir haben hier eine Sache, ne? Wir haben hier ein Problem, wir können da nicht mitgehen. Dann wäre das okay gewesen, sowas passiert, weil man versucht, sich auf gemeinsame Kandidatinnen und Kandidaten zu verständigen. Aber nicht, wenn das ganze Ding schon im Laufen ist und an dem Tag, wo abgestimmt werden soll, mit fadenscheinigen Begründungen von wegen, es gäbe Plagiatsvorwürfe in ihrer Doktorarbeit. Was für ein Unsinn. Wahrscheinlich hast du das ja auch verfolgen können.
Ja.
Ihr Mann und also der Mann von Frauke Brosius-Gersdorf und sie selber haben relativ zeitgleich promoviert. Da unterhält man sich ja vielleicht auch mal am Küchentisch. So würde ich das zumindest mit meiner Frau machen, wenn ich promovieren würde. Und sie dann parallel auch noch. Und wir auch noch beide über ein ähnliches Thema. So, und dann redet man miteinander. Und dann findet vielleicht etwas, worüber man redet, findet sich in der Doktorarbeit wieder. Und zwar von ihr und so ähnlich formuliert auch in seiner Doktorarbeit. Das ist ja erstmal kein Problem. Das Verrückte ist nur, und da sieht man mal, wie unsere Welt auch in Deutschland, Stichwort Gleichberechtigung, tickt. Sie hat ihre Doktorarbeit zuerst geschrieben. Sie hat sie zuerst abgegeben. Aber sie soll bei ihrem Mann abgeschrieben haben. Das ist einfach hanebüchend und ich habe mich so aufgeregt, so nach dem Motto so, naja, ein Mann kann ja bei einer Frau nicht abschreiben, der ist ja selber so genial. Aber die Frau, die muss abgeschrieben haben. Was ist denn da los bei der CDU? Darüber rege ich mich mehr auf, als über das, was Spahn gerade macht.
Aber das ist tatsächlich CDU, ne? Und die Frage ist ja, woher, also es gibt Menschen aus der CDU, die sagen, dass man es unmöglich nicht mitbekommen haben kann. Selbst wenn man nicht anwesend war, also er war ja anwesend, aber selbst wenn man nicht da war, muss man halt mitbekommen haben, dass es da ordentlich gebrodelt hat. Und es gibt natürlich, das war bei Lanz gestern oder vorgestern, sonst sitzen da immer ganz gerne Leute bei der CDU. Diesmal haben sie zwar jemanden gefunden, den habe ich noch nie gesehen und der hat sich ja auch eher, naja, geschlagen.
Er hatte auch nicht viel Chance mit Britta Hasselmann als Counterpart, Melanie Ammann.
Er hatte auch nicht viel Chance. Die Frage ist so ein bisschen, der macht das ja auch schon ein paar Jahre, der Jens Spahn, ob da eventuell Kalkül hintersteckt. Weil es ist doch unmöglich, dass so, und der, man kann ihn ja nun wirklich ausgeschlafen nennen, der ist in der Jungen Union, ist er seit 1995, ist er, glaube ich. Also der spielt schon sehr, sehr lange mit. Auch recht weit oben. Wie kann man das nicht mitbekommen haben?
Also ich würde sagen, indem man abgelenkt ist und die Sache nicht ernst nimmt. Also es ist ja so, du hast diesen Richterwahlausschuss, der geheimtagt im Bundestag, ne? Da gibt es dann entsprechend Abgeordnete, die sitzen in diesem Ausschuss. So wie ich in Hannover im Tourismusausschuss sitze oder eben im Petitionsausschuss, sitzen da halt Menschen von den verschiedensten Fraktionen in diesem Richterwahlausschuss. Da haben alle zusammen das diskutiert. Da haben sich auch die Kandidierenden vorgestellt. Und die haben alle zusammen, inklusive der Stimmen der CDU, CSU, eine Zweidrittelmehrheit bekommen.
Ja.
Nämlich die Grünen, die SPD, die CDU, CSU und auch die Linken haben für diese Person gestimmt. Das heißt also, die Menschen von CDU, CSU, die in diesem Richterwahlausschuss sitzen, der wie gesagt geheimtagt, die haben ihr Go gegeben. Jetzt ist es ja so, der Ausschuss tagt geheim, aber am Ende musst du natürlich trotzdem mit deinem Fraktionsvorsitzenden ein bisschen reden. Also weil am Ende muss ja der ganze Bundestag, das heißt alle Abgeordneten, darüber abstimmen.
Ja.
Also stelle ich mir das jetzt so vor, dass die Menschen von der CDU, CSU, also die Abgeordneten, die sind dann danach irgendwie bei Jens Spahn gewesen, in seinem Büro, haben vielleicht Kaffee getrunken und haben mal kurz über diesen Ausschuss gesprochen. Jetzt nichts wirklich Inhaltliches, weil das ist geheim. Aber so im Grundsatz, ne? Da ist diese Person, haben sich vorgestellt, so und so, wir sind das alles mitgegangen. Und dann hat er sich gedacht, ach, na ja, gut, dann läuft das ja. Dann hat aber, das, so stelle ich mir das weiter vor, ich weiß es nicht, aber so stelle ich es mir vor, hat irgendjemand von diesen Menschen, die dort im Ausschuss sitzen, von der CDU, CSU, also Abgeordnete, haben vielleicht mit anderen Abgeordneten geredet, aus der Fraktion, aus der eigenen Fraktion, haben dann gesagt, jetzt so im Nachhinein, weiß ich auch nicht so genau, ob das die richtige ist und so. So könnte das angefangen sein. Es könnte aber auch noch anders gewesen sein, dass es nämlich noch andere Kandidatinnen und Kandidaten gab, also schon im Vorfeld. Es gab zum Beispiel einen CDU-Vorschlag, wo die Grünen gesagt haben, wir können da nicht mitgehen.
Ja.
Und der wurde aber im Vorfeld, also bevor dieser ganze andere Prozess anlief, wurde das schon ausgeräumt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Kandidat, ich weiß nicht, wer es war, vielleicht ein Problem damit hatte, dass er nicht in die engere Auswahl kam und vielleicht dann ein wenig was in Richtung Medien gestreut hat, dass das überhaupt so groß werden konnte. Weil ich für mich habe wahrgenommen, es war nichts und auf einmal war so eine Bombe da. Also das war ja wie so ein Tsunami.
Ging unfassbar schnell, ne? Und ich habe schon drüber nachgedacht, ob das vielleicht auch eine, jetzt wären wir hier verschwörungstheoretisch, aber eine Kampagne gegen Jens Spahn sein kann, intern. Weil es ist ja so, also was mir damals aufgefallen ist, als die Ministerien verteilt wurden und Jens Spahn ja nun mal eine sehr zentrale, prominente Rolle hat, dass der in Anführungszeichen nur Fraktionsvorsitzender geworden ist, nachdem er schon
nicht nur.
Also das ist eine recht hohe Position, aber wenn, also
die ist sogar mächtiger als so mancher Minister. Das würde ich auf gar keinen Fall in den Raum stellen, dass das hier irgendwie der Trostpreis ist, den er bekommen
okay,
hat.
Okay.
Nein, nein, also das gar nicht. Aber es kann nichtsdestotrotz so sein, dass Menschen, auch Menschen aus der CDU, CSU, ihn da nicht haben wollen. Also ich habe mal geguckt, ob, weil einige Politikerinnen und Politiker, die haben ja so Ziehväter oder Mütter in der Politik, ne? Also bei Angela Merkel war es ja zum Beispiel Helmut Kohl, der sie irgendwie so mitgenommen hat und auch groß gemacht hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, wie war das denn eigentlich bei Jens Spahn? Weil der war auf einmal irgendwie da und nervte rum. Also nervt uns alle, wenn der bei Lanz sitzt und so mit seinen renitenten Aussagen und so. Das will ich ja gar nicht anders sagen, aber es machen halt auch andere.
Ja.
Und der ist 2002 mit 22 Jahren das erste Mal im Bundestag gewählt worden. Ne?
Ja.
Also galt da so als CDU-Wunderkind.
Mhm.
Und der hatte da schon so eine Nähe zum wirtschaftsnahen Flügel, weil der ja Bankkaufmann ist. Ne?
Ja.
Also der hat auch was gelernt. Also der kommt nicht nur aus der Politik.
Mhm.
Und der wurde dann relativ schnell Mitglied im sogenannten Andenpakt. Und der Andenpakt, das ist ein informelles, geheimes Netzwerk, also weil du ja gerade bei Verschwörungstheorien bist, der CDU-Jungpolitiker.
Ja.
Und das ist entstanden 1979, also dieser Andenpakt geht schon weit zurück, während einer Reise in die Anden. Und das Ziel ist halt, konservative Kräfte innerhalb der CDU zu bündeln und die Kontrolle der gesamten CDU zu übernehmen, also hin zu mehr konservativ. Und wir wissen, dass die Merkel-Jahre ja sehr mittig waren und einige Konservative in der CDU sagen, eigentlich waren die schon viel zu weit links.
Ja.
So, das heißt also, Jens Spahn hatte die Idee, auch da zu netzwerken, und wie so eine Spinne quasi sein Netz auszuweiten und diesen Punkt, also dieses Konservative weiter rauszukehren. Und das ist ja auch übrigens nur eine Männergruppe, dieser Andenpakt, ne? Natürlich. Also,
ja,
ne, so
ja,
sehr, sehr elitäre Männerseilschaft, und die waren halt die ganze Zeit immer gegen Merkels Kurs. Und jetzt, glaube ich, wähnt man sich so ein bisschen am Ziel, so, ja, jetzt können wir endlich richtig konservativ werden mit halt so einem konservativen Kanzler Friedrich Merz dann. Und jetzt kann ich, Jens Spahn, als Fraktionsvorsitzender, ich führe die Bundestagsfraktion und ich führe sie konservativ. Ich glaube, das ist schon was ganz Großes. Und ich weiß nicht, was jetzt noch kommt, ob diese Maskendeal-Geschichte, was auch immer da jetzt noch aufgeblättert wird, und auch, wie das jetzt weitergeht mit den Richterinnen und Richtern. Ich habe gerade im Moment nicht so wirklich eine Vorstellung, wie die Lösung sein könnte, ohne dass jemand beschädigt rausgeht. Also ich wünsche mir, dass die Richterin Brosius-Gersdorf nicht zurückzieht. Ich befürchte, dass sie das irgendwann tun wird, weil sie auch bei Lanz schon gesagt hat, sie will keine Staatskrise auslösen. Dabei ist sie gar nicht das Problem. Sie hat auch nicht gefragt. Sie hat sich nicht beworben, sondern sie ist gefragt worden.
Ja.
Und da ist dieses Riesending draus gemacht worden. Aber die SPD wird halt auch nicht zurückziehen, weil die sagen, es ist unsere Kandidatin, die haben die reingebracht. Das kann ja nicht sein, wie die CDU mit ihr umgeht. Und die CDU wird sagen, sorry, aber mit dieser Abtreibungsgeschichte, das geht so nicht. Die ist viel zu liberal. Da geht sie ans Eingemachte, an ne, unsere DNA. Und wenn ich Kinder dann so früh abtreibe oder Embryonen so früh abtreibe, das geht alles nicht, die Würde des Menschen und so weiter. Also da sind ja Diskussionen am Gange. Also ich als Frau, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich als Frau schlage mir die Hände über dem Kopf zusammen und denke mir, also darüber müssten wir eigentlich noch einen Podcast machen, über den Paragraph 218.
Schwierig, habe ich viel drüber nachgedacht. Und
weil das krass ist. Also ich finde, eigentlich sollten wir Frauen das entscheiden.
Das ist der Punkt, ne? Also ich kriege wirklich das Kotzen, wenn da alte weiße Männer sitzen und irgendwas über Abtreibung faseln, wie das ist,
aber
wie
soll
das
ich dir
so
was
sein
sagen?
Hat. Das ist,
wenn Männer Kinder kriegen würden, dann wäre es nicht illegal, abzutreiben. Ich wette mit dir.
Wahrscheinlich nicht, aber das ist so, also das ist einfach so eine emotionale Sache tatsächlich, dass das wird immer beiläufig mit reingeworfen, ne? Und wenn man gerade sagt, Menschenwürde, und wir haben ja auch nun mal das C in der CDU, und das ist,
wofür stand das nochmal?
Also ich weiß es, die glaube ich nicht mehr.
Ja, irgendwie christlich, ne, habe ich mal gehört, aber man weiß es nicht so genau.
Also ich hab da wirklich ein sehr, 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 sehr großes Störgefühl, und ich finde, das ist eine absolute Respektlosigkeit gegenüber jeder Frau, die schon mal vor so einer Situation stand oder in so einer Situation war, da so drüber zu sprechen und das halt auch als links zu verorten und das gegeneinander aufzuwiegen, dass man halt sagt, quasi die Unversehrtheit von Menschen und das da jetzt mit reinbringt und das alles vermischt und das so beiläufig laufen lässt. Ich finde, da hat die CDU wirklich ein riesengroßes Fass aufgemacht und ich glaube, es wird nicht so richtig zu flicken sein, weil, wie du schon gesagt hast, im Prinzip kann niemand zurückziehen. Dafür geht es jetzt letztendlich, es ist so weit gegangen. Am Ende des Tages wird leider eine sehr qualifizierte, intelligente Frau, für die es ja wirklich auch ein Privileg gewesen wäre, am Verfassungsgericht da zu sein, für die ist das jetzt eine absolute Strafe. Und die wird ja für immer tatsächlich beschädigt sein. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn ich keine Medienerfahrung und Medienkompetenz habe und ich möchte einfach nur meinen Job machen, weil ich qualifiziert bin und weil ich eine Idee habe und natürlich halt auch eine gewisse Meinung, wenn denn so etwas über mich hereinbricht und die hat ja von Morddrohungen über Dinge mit ihrer Familie und halt, es wurde auch übers Äußere gegangen und so weiter und so fort. Das ist einfach absolut schrecklich. Und das muss man der CDU vorwerfen und insbesondere halt auch Jens Spahn.
Das ist der Punkt. Und Friedrich Merz als Kanzler hat sich jetzt ja noch schützend vor Jens Spahn gestellt und hat gesagt, er genießt mein vollstes Vertrauen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt kriege ich ein Déjà-vu. Das hat Angela Merkel auch schon mal gemacht.
Ja.
Und danach war der Minister seinen Job los. Insofern bin ich gespannt, ob Jens Spahn die politische Sommerpause, die ja jetzt gerade ansteht in Berlin, insofern überlebt, als dass er danach noch Fraktionsvorsitzender ist oder ob es jetzt quasi irgendwie ein Opfer geben muss. Also natürlich nach dem Opfer, das vermutlich die Richterin Frau Kuprosius-Gersdorf es nicht wird, was ich, wie gesagt, einen Skandal finde. Und da lass uns sonst noch mal einen extra Podcast zu machen, weil das geht jetzt ja noch weiter. Ne? Dieses
genau.
Thema geht weiter. Das heißt, das können wir sonst gerne noch mal aufnehmen. Aber ich bin gespannt, ob Jens Spahn, wo habe ich ihn in irgendeiner Chatgruppe, habe ich Jens Spahn als Mr. Teflon bezeichnet, weil ich das Gefühl habe, dass so alles an ihm abperlt. Die Frage ist aber, ob jetzt ein Punkt gekommen ist, wo die Teflonpfanne ihre Beschichtung verloren hat, weil sie zu oft in der Geschirrspülmaschine war. Und jetzt ist ein Problem.
Und das passiert immer, ne? Jede Teflonpfanne verliert irgendwann ihre Beschichtung.
Ja, man soll sie ja nicht in die Geschirrspülmaschine packen, das verstehen die Leute aber nicht.
Ich gehöre dazu. Aber jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Sache, worüber wir noch eben sprechen möchten oder müssen, weil mich würde sehr interessieren, wo du Jens Spahn in 4 Jahren siehst. Und vielleicht hast du recht, habe ich recht und wir holen ihn in 4 Jahren raus dem Podcast. Und dann siehste, habe ich doch gesagt, das passiert mit Jens Spahn.
Das ist eine interessante Frage. Also er ist schon so ein Durchstarter-Typ, auch so ein Stehauf-Männchen. Hat ja auch schon mal versucht, Vorsitzender von der CDU zu werden. Ist dann da Minister geworden, so sein Privatleben. Man könnte jetzt ja meinen, so als schwuler Mann in der Politik spielt das irgendwie eine Rolle. Das spielt gar keine Rolle in keiner Berichterstattung. Das ist einfach so ein richtig knallharter, durchgezockter Typ,
ja.
Wo du auch mit nichts quasi emotional irgendwie um die Ecke kommst. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für ihn zum Problem wird. Also Maskendeal, dann diese Geschichte mit der Richterin und Richterwahl. Aber ob er in 4 Jahren, da steht dann ja auch schon quasi die nächste Bundestagswahl an. Ich hoffe, dass sie erst dann ansteht und dass es nicht vorher so weit ist.
Ich auch.
Er will ja Friedrich Merz beerben. Vielleicht wird er irgendwann noch Bundeskanzler. Also ich würde ihn auf jeden Fall nicht abschreiben. Das wäre so mein Punkt.
Ja.
Was bei dir?
Da sind wir sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube, dem wird nichts passieren, weil er halt Mr. Teflon ist. Schade, dass wir den Podcast-Titel schon haben. Und ich glaube, ich habe im Gefühl, auch wie er mit der AfD interagiert, dass er derjenige sein wird, der die Tür sehr, sehr weit aufmachen wird. Und der sagen wird, pass auf, liebe Leute, bevor die AfD alleine regiert oder wir sie nicht mehr unter Kontrolle haben, lass uns doch gucken, dass wir da irgendwie eine geordnete Lösung finden. Und er ist, glaube ich, derjenige, der den Übergang ebnen wird.
Das ist auch nochmal eine ganz interessante Idee für eine Podcast-Folge, darüber zu sprechen, was dann ist, ob das gut ist oder ob nicht.
Und ich hoffe, ich habe nicht recht. Ich hoffe, dass wir beide nicht recht haben. und dass wir nächste Woche darüber sprechen, oh, jetzt gab es doch mal Konsequenzen und er geht dahin, wo Christian Lindner gerade ist. Wo ist der übrigens? Aber wir müssen plattdeutsches Sprichwort.
Ich glaube, Christian Lindner ist jetzt gerade einfach nur Vater. Und
das würde ich ihm tatsächlich, das würde ich ihm wünschen, ja, das ist doch.
Und wenn man aber mehr über Christian Lindner, über Olaf Scholz, über Robert Habeck und über alle anderen aus der Ampelregierung, wenn man da ein bisschen mehr drüber lesen will, dann empfehle ich hier an dieser Stelle nochmal ganz kurz das Buch von Robin Alexander, Letzte Chance, weil es ist nämlich, ich habe in der letzten Zeit sehr viele Sachbücher angefangen zu Themen von KI und so gesellschaftspolitisches und so weiter. Und ich habe sie immer wieder auch sehr schnell irgendwie weggelegt oder mich da so durchgequält. Und dieses Buch ist kein Sachbuch, das ist geschrieben wie ein Thriller. Also wir waren ja alle dabei.
Habe ich auch schon gehört, ja. Mhm.
Also ne, bei der Ampel, wie sie funktionierte, wie sie auch nicht funktionierte. Aber wir haben nicht hinter die Details geguckt. Mhm. Und das erfährst du in diesem Buch und das ist mega spannend. Also das kann ich an der Stelle einfach nur nochmal empfehlen. Und dann kommt natürlich ganz schnell mein Sprichwort, mein Plattdeutsches. Und das heißt heute, du kannst die dreien, as du willst, the mors blieft altid achtern. Also du kannst dich drehen, wie du willst, der Po bleibt immer hinten. Und das passt vielleicht ganz gut zu Jens Spahn, weil möglicherweise kann er sich jetzt halt eben nicht mehr weiter drehen. Und möglicherweise gibt es jetzt Konsequenzen, weil der Poppes ist am Ende immer hinten.
Gespannt. Mal gucken, was... Wie es nächste Woche um Jens Spahn steht. Mal gucken. Wir werden berichten, auf jeden Fall.
So ist das.
Sina, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Interessantes Thema, hätte man, glaube ich, noch eine weitere Stunde drüber sprechen können, aber da kommt bestimmt noch was. Und spätestens in 4 Jahren sprechen wir darüber, ob wir recht hatten, was mit Jens Spahn passiert ist.
Das bedeutet, dass wir auf jeden Fall noch 4 Jahre den Podcast haben. Politik aufs Ohr. Das finde ich ja auch schon mal super. Und mal schauen, was wir dann aus der Bundespolitik, obwohl gerade Sommerpause ist, die nächsten Wochen so zu hören bekommen. Wir werden das dann auf jeden Fall aufnehmen und auch darüber berichten. Und jetzt sage ich danke. Manuel, es hat mir auch viel Freude gemacht. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen Schabernack getrieben in dieser Folge, aber das darf auch mal so sein im Sommer.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Manuel.